Im spirituellen Reich von Vrindavan ist Krishna der spirituelle, immer frische Liebesgott. Wir brauchen das wahrscheinlich nachher nochmal. Im spirituellen Reich von Vrindavan ist Krishna der spirituelle, immer frische Liebesgott. Er wird durch das Chanten des Karma Gayatri Mantra mit dem spirituellen Samen Klim verehrt. Wie wir in den vorangegangenen Texten gehört haben, war Krishna oder wird Krishna von Brahma mit einem bestimmten Mantra verehrt, den Karma Gayatri Mantra. Dieser Mantra wurde Brahma von Krishna gegeben, indem Krishna auf seiner transzendentalen Flöte spielte und ihn so initiierte oder einweihte. Daraufhin verfasste Lord Brahma die Hymnen der Brahma Samhita, von denen wir gestern und vorgestern einige Texte gehört haben. Nur nachdem Brahma die Texte der Hymnen, die alle mit Govindam Adi Purusham enden, beendet hat, erklärt er noch einmal einen zusammenfassenden Vers, in dem er die Beschreibung der spirituellen Welt gibt. Und dieser Vers ist der erste Vers, dieser Vers, den zitiert Srila Prabhupada jetzt gleich. Es ist ein zusammenfassender Vers, den ich euch gerne vorlesen möchte. Und danach werden wir dann in den siebten. Dieser Vers ist Text 56. Er ist auf eurem Blatt, die sechste Sektion. Ja? Das ist der abschließende Vers von Brahmas Hymnen an Govinda. Das ist eine Beschreibung von Goloka Vrindavan. Und danach kommt dann Krishnas Unterweisung an Brahma, die sehr, sehr interessant sind. Besonders für einen Menschen der Modernen. Erläuterung. Dieses Vrindavan wird in der Brahma Samhita 5.56, das ist der Vers, der Abschlussvers dieses Hymnenteils, auf folgende Weise beschrieben. Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpa Tarava Droma Bhumishchinta Mani Ganamai Toyam Amritam Kata Ganam Natyam Gamalamapi Bhamsi Priya Shaki Chiranandam Jyoti Param Abhitat Asmatyam Apicha Sayat Sayat Rachirapti Shavati Suravivascha Sumahan Nimeshadako Vavrajati Nahi Yatapi Samaya Vaje Shveta Dvipam Tamaham Iha Golokam Itiyam Vidantaste Santakshiti Virala Chara Katipaye. Habt ihr verstanden? Das spirituelle Reich von Vrindavan ist immer spirituell. Die Glücksgöttin und die Gopis sind dort immer gegenwärtig. Sie sind Geliebte Krishnas und alle sind, ebenso wie Krishna, gleichermaßen spirituell. In Vrindavan ist Krishna die höchste Person und er ist der Ehemann vieler Gopis und der Glücksgöttin. Die Bäume in Vrindavan sind... Sehr gut. Wunscherfüllende Bäume. Das Land besteht aus dem Stein der Weisen. Oh, ihr habt ja was gelernt. Und das Wasser ist... Das könnt ihr da... Nektar. Worte sind musikalische Schwingungen. Also man singt da anscheinend. Kannst du mir bitte einmal das Glas reichen? Wohl. Wahrscheinlich schöner. Und alle Bewegungen sind Tanz. Da gibt es keinen Tanzwuffel. Die Flöte ist die ständige Begleiterung Begleiterin des Herrn. Der Planet Goloka Vrindavan ist wie die Sonne, selbst leuchtend und von spiritueller Glückseligkeit erfüllt. Die Vollkommenheit des Lebens liegt darin, dieses spirituelle Dasein zu kosten. Deshalb sollte jeder dieses Wissen kultivieren. In Vrindavan sorgen spirituelle Kühe für spirituelle Milch. Das verschmeckt spirituelle Milch. Kein einziger Augenblick ist dort verschwendet. Mit anderen Worten, es gibt dort keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist eine Zeitverschwendung. Nach der spirituellen Philosophie. Ewige, es geht, was ist die richtige Zeitanwendung? Immerwährende Präsenz. Kein einziger Bruchteil von Zeit ist verschwendet. Im materiellen Universum verehren die Gottgeweihten dieses transzendentale Reich als Goloka Vrindavan. Brahma selbst sagte, lass mich dieses spirituelle Land verehren, wo Krishna gegenwärtig ist. Dieses transzendentale Vrindavan wird nicht von jenen geschätzt, die keine Gottgeweihten oder selbstverwirklichte Seelen sind, weil dieses Vrindavan darum absolut spirituell ist. Die Spiele des Herrn sind ebenfalls spirituell. Keines von ihnen ist materiell. Srila Narottam Das Thakur sagt in einem Gebet, in diesem Gebet wird beschrieben, was nötig ist, um in dieses Vrindavan zu kommen. Wann wird Sri Nityananda mit mir Erbarmen haben, sodass ich die Nutzlosigkeit materieller Freuden erkennen kann? Wer in das Königreich Gottes zurückgehen will, muss den Weg des großen Aufbruchs zelebrieren. Das heißt, Abschied zu nehmen von der Lebenslüge, dass man durch materielle Sinnbefriedigung Zufriedenheit erlangen wird. Diese Lebenslüge muss man ablegen. Dann, Vishaya Chadiya Kabe Shodahabe Mana Kabe Hamahereba Shri Vrindavanam. Wann wird mein Geist von materiellem Unrat gereinigt sein, sodass ich imstande bin, die Gegenwart des spirituellen Vrindavan zu spüren? Ich könnte mir vorstellen, dass im Vrindavan Parikram Seminar wir uns ebenfalls Gedanken machen darüber, wie wir einerseits mit dem Körper vielleicht in Vrindavan sind, aber das spirituelle Vrindavan noch immer nicht richtig erkennen können, weil Unrat unseren Geist erfüllt. Ich glaube, die Vrindavan-Besucher haben das schon einmal gemerkt. Man ist an den heiligsten Orten und plötzlich kommt Unrat im Geiste zutage. Und der letzte Vers. Rupa Dagunata Pade Habeakuti Kabehama Bujabase Yugala Priti. Wunderschön. Wann werde ich mich zu den Unterweisungen der Goswamis hingezogen fühlen, sodass ich imstande bin zu verstehen, was Radha und Krishna und was Vrindavan ist? Diese Verse deuten an, dass man zunächst von allen materiellen Wünschen und aller Anziehung an fruchtbringendes Tun und spekulatives Wissen gereinigt sein muss, wenn man Vrindavan verstehen will. Yes. So viel von dieser Erläuterung. Ist eine wunderschöne Erläuterung. Wird sehr lang. Eines der Prabhupada hat einige lange Erläuterungen geschrieben, in denen er sich damit befasst mit so wichtigen Fragen, wie man in die spirituelle Welt zurückgeht. In einem Großteil der folgenden Erläuterung spricht Srila Prabhupada über das, was wir gestern durchgenommen hatten, nämlich, dass es nötig ist für einen Menschen, der in die spirituelle Welt zurückgehen will, diese Anhaftungen an die intensivste Form der Sinnlichkeit aufzugeben, nämlich der Anziehung zum anderen Geschlecht, um dort in den tiefen Ozean der Sexualität zu tauchen. Ja. Gut, ich möchte jetzt also schlussfolgend zu diesem Hymnenteil noch einmal das Thema dieser Erläuterung aufgreifen, nämlich, dass es ein spirituelles Königreich Gottes gibt, ein Königreich, was Brahma in seiner reifen Meditation gesehen hat und beschrieben hat in den Hymnen der Brahma Sanghita, und was uns als ein Lebensziel in dieser Welt begleiten sollte. Die Votis von Krishna schauen eigentlich immer auf dieses transzendentale Königreich Gottes. Und es gibt ein Shloka im Rig Veda, in dem gesagt wird, dass die Pashyanti Satsurayaha, dem gesagt wird, dass die Suras, die göttlichen Menschen, Pashyanti, immer hinschauen zu diesem göttlichen Bestimmungsort. Das ist unsere Heimat. Wir leben hier in der Fremde. Die Sehnsucht, die wir im Herzen verspüren, nach Zufriedenheit, werden wir in dieser Fremde niemals erfüllen können. Deswegen will der Devotee immer zurück in diese spirituelle Heimat hineingehen. Nun sehe ich, dass wir zweierlei von, hast du, übersetzt du ins Englische, Tibor? Ins Parlez-vous français? Oh ja, gut. Das hätte sich nämlich ergeben. Da ist eine englische Übersetzung. Nicht? Was? Auf Französisch. Vielleicht ist es dann praktisch, dass Sie möchten nicht hinübergehen. Ja, aber es ist so, dass unsere indische Bevölkerung sehr intensive Meinungen hat. Do you speak English, our dear guests from India? English, yes. We do have a translation into France. Into English. Here and a translation into France. Here. What is better, English or France for you? Whatever I want. But I wanted to know what is better for you. That is my wish, to know this. English or better, France? Why? So, in der Bhagavad Gita beschreibt Srila Prabhupada, dass für einen Devotee in dieser materiellen Welt sehr wichtig ist, dass er Begeisterung verspürt in seinem Herzen. Begeisterung, zurück in die spirituelle Welt zu gehen. Das Leben in der materiellen Welt ist ein Leben in der Fremde, und es ist schwierig zum Teil für uns als bedingte Seelen, die Übersicht zu behalten. Wenn wir jedoch immer diesen transzendentalen Bestimmungsort, das Königreich Gottes, vor Augen haben, wird es uns leicht sein, auch durch die Verwirrungen des materiellen Lebens hindurchzukommen. Ich kann mich einmal erinnern, in meiner Kindheit in ein Schneegestöber gekommen zu sein. Ich hatte dort mit dem Schlitten gerodelt an einem Hang im Alstertal, und dann brach plötzlich die Dämmerung ein, und mit der Dämmerung ein fürchterliches Schneegestöber. Und da ich neu in dieser Gegend war, ich kam von einer Insel zwischen Deutschland und Dänemark, da habe ich lange meine Kindheit verbracht, wusste ich in dem Schneegestöber nicht so gut, wie ich mich orientieren konnte. Es ist ein fürchterliches Gefühl, wenn man verloren ist und nicht weiß, wo man längst gehen soll, um aus diesem verlorenen Dasein sich zu befreien. So in dieser Situation hätte ich, wenn ich ein bisschen bewandert wäre, wissen können, dass es einen Stern gibt, einen Polarstern, der sich niemals verändert. Und wenn man sich immer an dem fixiert, kann man wissen, wo die nördliche Richtung ist, und dann kann man von dieser Richtung dann ableiten, wie man gehen muss, um zum Beispiel zum Osten zu kommen oder zum Süden. Und man bleibt immer auf Kurs sozusagen, weil der Stern nicht wie andere Sterne wandern, sondern immer erhalten bleibt. Seeleute, die im Ozean sich verlieren, haben immer diesen Polarstern, mit dessen Hilfe sie sich orientieren und dann immer eine Richtung verfolgen und schließlich zu ihrem Ziel kommen. Und so ist es auch für einen Devoti in der materiellen Welt. Er muss eine Orientierung haben. Wir haben dieses Seminar gehört, verheimlichte Faktoren der Zukunft. Und manche von uns machen sich Gedanken auch über das Schneegestöber in unserer ISKCON-Bewegung. Es gibt dort, die ganze Bewegung ist einmal wieder in Bewegung. Es ist wichtig, in dieser Zeit eine klare Orientierung zu behalten, die immer uns die Richtung angibt für unser Leben. Diese klare Orientierung wird hier gegeben. Es ist das Königreich Gottes, das spirituelle Königreich, was unsere Zuhause bildet. Wir sollten niemals diesen Nordstern vergessen. Dieser Nordstern, der in den Versen der Brahma Sanghita ausgedrückt wird, wird uns Orientierung geben, selbst in Zeiten, wo wir angefochten werden. Selbst in Zeiten, wo wir vielleicht ein bisschen ins Schwanken kommen. Selbst in Zeiten, wo unser Geist ein bisschen durchdreht. Wenn ihr wisst, was ich meine. So. Gut. Nachdem Brahma also jetzt klar über diesen Zielpunkt gesprochen hat, das Königreich Gottes, was wir erreichen sollen, geht es in der Brahma Sanghita weiter, indem darüber gesprochen wird, was Krishna, der die Hymnen von Brahma gehört hat, als Entgegnung oder als Antwort tut. Im Text 57 heißt es, Rasa Sundari, das kannst du auch in deiner Brahma Sanghita aufblättern, 57. Nachdem der höchste Herr, Shri Krishna, diese Hymnen, die die Essenz der Wahrheit enthalten, vernommen hatte, sagte er zu Brahma. Krishna erschien also vor Lord Brahma und Prabhupada beschreibt, er schüttelte ihm die Hand. Er war so begeistert. Kennt ihr das, wenn man sich sehr freut über jemanden, dann muss man ihn anfassen. Und man nimmt, im Deutschen nimmt man so die rechte Hand und sagt, schüttel, und sie so, aber in Indien macht man das auch. Man schüttelt nicht so die Hand, sondern man nimmt beide Hände und nimmt die beiden Hände des anderen und schüttelt sie so hochwärts. In Deutschland, also in Norddeutschland jedenfalls, seitwärts. Und man freut sich über den anderen. Das ist eine Bewegung. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr gute Freunde trifft. Sofort will man den anderen, ja, entweder gleich ganz umarmen, das ist natürlich das Beste, oder zumindest die Hände nehmen. Und so. Das machen gute Freunde. So, Krishna nimmt also Brahma an den Händen. Er sagt Vatsa zu ihm. Vatsa heißt mein guter Freund. Nicht, wenn man sich trifft, nicht, dann sollte man, kann man zum anderen sagen Vatsa. Das ist eine sehr liebevolle Anrede. Ich weiß nicht, bei Matajis würde man wahrscheinlich sagen Vazini. Ich weiß nicht genau, wie das geht in Sanskrit, aber Krishna sagt zu Brahma Vatsa. Was würde in Deutsch etwa eine Entsprechung sein? Vatsa. Ja, ich kenne nur hamburgische Ausdrücke, die werden das nicht wiedergeben, die eine gewisse Grobheit haben. Alter zum Beispiel, würde man sagen in Hamburg. Alter, da bist du ja wieder. Es ist eine große zuneigungsvolle Anrede, die aber nicht sehr kultiviert ist, wie ich zugeben muss. So, Krishna sagt also zu Brahma, Vatsa, so lieber Kerl ungefähr. Ne? Brahma, wenn du die Neigung verspürst, Nachkommenschaft zu erschaffen, indem du mit dem wahren Wissen von der Herrlichkeit Gottes ausgestattet wirst, so höre mein Geliebter, das ist mein Geliebter, von mir diese Wissenschaft, die in den folgenden 5 Shlokas dargelegt wird. Krishna erkennt also an, dass Brahma sein lieber Devotee ist. Brahma möchte unbedingt schöpfen und Krishna sagt ihm, Geliebter, wenn du schöpfen willst, so will ich dir jetzt sagen, wie du im Wissen über mich im vollen Krishna-Bewusstsein schöpfen kannst. Das ist sehr, sehr wichtig, dieser Zusammenhang. Die Acharyas, die über diese Texte schreiben, sagen uns, dass Brahma einen materiellen Wunsch hat. Er will was in der Welt organisieren. Nicht wie vielleicht hier manche im Ferienlager sind, noch Wünsche haben. Gestern hatte mir jemand gesagt, ich möchte ein Chemiestudium machen. Oder vielleicht möchte eine andere von euch ein Heilpraktikerstudium beenden oder machen, um dann Geld zu verdienen in dieser Welt und vielleicht auch gerne mit vielen Menschen zusammen zu sein. Das sind Wünsche, die sich auf diese Welt beziehen. Es sind nicht Wünsche, die sich ausschließlich auf die spirituelle Welt beziehen. Andere wollen vielleicht ein Lehramt machen, ein anderer möchte unbedingt Rollschuh fahren oder Schlittschuh oder schnellen Schuh, es gibt da ja verschiedene, oder Düsenschuh, nicht? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, noch etwas zu tun in dieser Welt. Und Krishna nun erkennt diese Neigung der bedingten Seele an und sagt, Vatsa, Geliebter, er verurteilt Brahma nicht deswegen. Du bist ja noch ganz schön angehaftet an einen Kosmos hier. Nicht? Er sagt, Geliebter, ich werde dir jetzt sagen, wie du das im Krishna-Bewusstsein machen kannst. Höre zu. Ist das nicht von Relevanz für euch? Das zeigt einen wichtigen Punkt in Krishnas Charakteristikum. Krishna sieht immer das Gute. Es heißt, eine Person, die das Schlechte immer sieht, ist eine Person, die überhaupt nicht entwickelt ist. Eine Person, die jedoch immer versucht, auch unter schlechten Eigenschaften das Gute zu sehen, ist sehr, sehr entwickelt. Das ist auf Krishna bezogen, bedeutet das, dass Krishna die kleinste Bemühung im Krishna-Bewusstsein akzeptiert mit großer Dankbarkeit und Freude. Unser Herr, Sri Krishna, ist ein dankbarer Herr, der sieht, was das Gute ist. Gut, lasst uns jetzt weiterhören, Vers 58. Dieser Vers ist ein bisschen schwierig. Hier müsst ihr euch ein bisschen konzentrieren, um ihn mitzubekommen. Wenn die reine spirituelle Erfahrung mittels Erkenntnis und Dienst, Bhakti, angeregt wird, wird überaus vortreffliche, unverfälschte Hingabe, charakterisiert durch Liebe zu Gott, zu Krishna, dem Geliebten aller Seelen, erweckt. Wird das verstanden? Ich weiß, es ist eine unglaublich schwierige Sprache. Ich möchte euch ganz kurz sagen, wenn jemand Wissen über Krishna, man nennt das Sambandha, und Bhakti ausübt, dann wird es zu einer Parishanubhava, einer reinen spirituellen Erfahrung kommen. Jemand, der sich mit Wissen über Krishna beschäftigt und jemand, der Bhakti ausübt, wird etwas anregen in sich, nämlich eine Erfahrung von Krishna. Es gibt verschiedene Dinge, die zum Beispiel gibt es einen anregenden Nektartrank in der Ayurveda. Man trinkt das und selbst wenn man sehr erschöpft ist, wird man durch diesen Trank, besonders morgens sollte man ihn trinken, plötzlich belebt. In der westlichen Kultur trinken die Menschen Kaffee, um morgens angeregt zu werden. Nicht? Da wird durch das Zu-sich-Nehmen einer bestimmten Flüssigkeit eben eine bestimmte Belebtheit erfahren. So ist es auch im Krishna-Bewusstsein. Wenn ihr müsst, braucht Wissen und Hingabe. Wenn ihr das tut, werdet ihr im Herzen etwas anregen. Darüber spricht Krishna. Nämlich eine Erfahrung von Krishna. Was ist nun dieses Wissen? Wissen über Krishna oder Sambandha Gyan behandelt genau 7 Punkte. Ich denke, dass ihr diese 7 Punkte alle schon kennt, aber ich möchte sie so systematisch darstellen. Dies ist auch etwas für die Studentinnen und Studenten unter euch, die gerne was aufschreiben möchten. Der erste Punkt ist, Krishna ist die Ursache von aller Weisheit. Ein Devoti in dieser Welt wird, was Wissen betrifft, immer Krishnas Version behandeln und suchen. Es ist ganz wichtig, Wissen über irgendetwas in dieser Welt. Ihr solltet versuchen zu verstehen, was ist denn Krishnas Meinung dazu. Krishna sagt das sehr oft, das ist meine Meinung in den Heiligen Schriften. Ist euch das mal aufgefallen? Er sagt immer, das ist meine Meinung, das ist meine Version. Weil, dies ist der erste Punkt, Krishna hilft, Krishna ist die Ursache von allem Wissen. Die zweite Punkt für einen Menschen, der Wissen kultivieren möchte über Krishna ist, Krishna ist allmächtig. Das heißt, alle Energien und Kräfte gehen von ihm aus. In der Praxis bedeutet das zu verstehen, Krishna ist mein Beschützer. Ich brauche mich nur Krishna hinzugeben. Der dritte Punkt, Krishna ist ein Ozean von Glückseligkeit. Für einen Devoti in der materiellen Welt ist es wichtig zu verstehen, dass Glück nur mit Krishna zu haben ist. Hari Bol. Der vierte Punkt ist, zu verstehen, dass wir alle Teile und Teilchen von Krishna sind. Das Jiva ist ein Teil von Krishna. Du bist Gaurachandra, ein Kind der Unsterblichkeit. Ist das nicht ermutigend? Priscilla, du bist ein Kind der Unsterblichkeit. Was sagst du denn dazu? Das ist doch sehr inspirierend. Ein Devoti muss in dieser materiellen Welt darüber nachdenken, wie das Jiva immer ein Teil von Krishna ist. Wir sind ein Teil Gottes. Ich wollte eben sagen, was wir nicht sind. Wir sind keine Franzosen und keine Germanen und keine Kelten und Druiden. Und Waliser erst recht nicht, sondern Teile von Krishna. Der nächste Punkt, fünfte Punkt, ist ein Punkt, der mit Selbsterkenntnis zu tun hat. Einige der Jivas sind bedingt. Könnt ihr euch damit identifizieren? Das sind wir. Das muss man verstehen. Wir sind bedingte Seelen. Das heißt, obwohl wir Teile Gottes sind, wirkt doch jetzt ein Fremdeinfluss auf uns. Manche von euch sind müde von dieser sehr liebenswürdigen und gelungenen Nacht gestern. Ich wollte mich noch entschuldigen. Also um 10 Uhr hat mich Brüderchen Schlaf. Und er kam fieserweise hinter den Plastiksessel hervor und hat mich einfach geschnappt. Manche von euch haben das überlebt, die sind noch weiter geblieben. Und merken, sie sind jetzt durch einen Fremdeinfluss. Sie sind durch Müdigkeit bedingt. Stimmt's mal aneinander, du hast es gerade vorgemacht. Eine bedingte, noch bedingte Seele. Gut, das muss man verstehen. Sechster Punkt ist, einige Jivas sind befreit. Liberated. Übrigens, die meisten Jivas sind befreit. Wir sind prozentual gesehen im Vergleich zu den ganzen anderen Jivas nur so viele wie Gefängnisinsassen in einem Gefängnis im Vergleich zu den freien Bürgern eines Landes. Nicht neulich sind wir in der Schweiz, da hatten wir ein schönes Programm und sind dann an einem Burg vorbeigefahren und ich war natürlich sofort angezogen und sagte Schriftsteller zu mir, das ist ein berüchtigtes Gefängnis. Huch. Nicht, da waren also die schweren Fälle aus der Schweiz eingelocht. So ist es in der materiellen Welt. Hier sind die schweren Fälle. Hier sind die schweren Fälle, die spirituelle Welt verlassen haben. Nicht, ja. Aber die meisten Jivas sind befreit. Und der siebte Punkt ist, das Universum ist eins mit Krishna und zur gleichen Zeit verschieden von ihm. Wer sich über diese sieben Punkte bewusst ist, der wird das erste Wissen kultivieren, was wichtig ist im spirituellen Leben, nämlich Sambandha Gyan. Wissen über die materielle Welt, Wissen über die spirituelle Welt und Wissen darüber, und Wissen über Krishna und dann Wissen, wie man Krishna verwirklichen kann. Soll ich nochmal sagen? Das Sambandha Gyan, essentielle Wissen ist Wissen über die Chit-Shakti, das heißt die spirituelle Welt, die Achit-Shakti, das heißt die materielle Welt, das Wissen über mich selber, Wissen über Gott und Wissen über die ewige Beziehung von mir, dem Jiva und der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und wenn ein Mensch dann noch, wenn jemand dies Wissen hat und dann Bhakti praktiziert, wird er eine spirituelle Erfahrung in seinem Herzen machen können. So, der nächste Punkt ist Punkt 59, Vers 59. Ich möchte, Regina, du hattest ihn aufgeschrieben, du weißt auch wohl am besten, wo er ist, das machst du den kurz mal aufschlagen. Vielleicht wartest du noch weiter. Bleib mal stehen, ich will nämlich eine bestimmte Enthüllung, habe ich jetzt vor. Der 59. Vers, da spricht Krishna über vier Punkte, die Brahma einhalten soll, während er in der materiellen Welt ist. Und diese vier Punkte werden Brahma helfen, zurück ins Königreich Gottes zu kommen. Ich werde den Vers jetzt vorlesen und ich will mal sehen, ob ich mit euch zusammen diese vier Punkte aus diesem Vers herausziehen kann. Ihr werdet sehr aufmerksam zuhören müssen und vor allen Dingen ein bisschen kreativ denken müssen. Die höchste Hingabe, nicht Krishna, erreicht man durch Hingabe, durch Bhakti, wird in kleinen Stufen erreicht. Durch die Methode ständiger Bemühung um Selbstverwirklichung, mit Hilfe der Aussagen der Schriften, theistischer Lebensführung und Ausdauer in der praktischen Übung. Was sind die vier Punkte? Erstmal ein Punkt.
Ausdauer.
Man muss also anscheinend ausdauernd sein. Bestätigung? Bestätigung durch was? Ich bin mir nicht sicher. Bestätigung. Okay, Bestätigung. War das in diesem Text drin? Also wir suchen jetzt nach den Dingen, die in dem Text erwähnt werden. Aber richtig, ich hatte auch Kreativität. Danke für deinen kreativen Gedanken. Ja. Ich verstehe dich akustisch nicht. Schriften, durch die Schriften, hattest du gesagt. Mhm. Ständige Bemühung. Ausdauer, ständige Bemühung. Vertrauen in Gott. Das ist sehr wichtig. Vertrauen, ohne Vertrauen geht es nicht. Uns fehlt noch ein einziger
Sache.
Theistische Lebensführung. Ich möchte das jetzt gerne mal in Sanskrit mit euch durchgehen. Regina hat es aufgeschrieben. Dankeschön. Was ist das erste Sanskrit-Wort, bitte? Nirantara. Nirantara heißt eine ständige Bemühung. Es ist auch so etwas wie Ausdauer. Krishna hat, im Nektar der Unterweisung, Upadeshamrita, wird Ausdauer als eines von 6 Prinzipien erwähnt, die förderlich sind für hingebungsvollen Dienst. Es heißt dort Utsahan, man soll enthusiastisch sein, Nishchayat, Nishchayat heißt Ausdauer, hier, das Sanskrit-Wort ist hier Nirantara, sagt das Gleiche, und Daryat, man soll auch geduldig sein. Das ist ein bisschen die ständige Bemühung um Selbstverwirklichung. Das ist ganz wichtig, dass jemand das tut und sich nicht entmutigen lässt auf dem spirituellen Weg. Dazu ist natürlich das wichtig, was unser Fabrizio gesagt hat, man muss Vertrauen dazu haben. Ständige Bemühung ist wirklich nur möglich für jemanden, der Vertrauen hat. Ich weiß, bei mir im Leben war es so, ich wollte unbedingt Rollschuh lernen. Das war so mit 6 Jahren. Also wollte ich unbedingt Rollschuh lernen. Und damals gab es noch nicht diese Inline-Skates, die man sich so praktisch anzieht, den ganzen Stiefel. Da musste man sich die anschnallen an die Sohlen, Fußsohlen. Und die Dinger fielen natürlich besonders bei den rasanten Kurven immer ab. Und man flog dann gegen die Häuserwand und so weiter. Und ich weiß noch, ich hatte so alte Schuhe, damals waren wir noch keine Direktoren, sondern einfach nur ganz einfache Leute. Vater hat sich dann unglaublich bemüht um wirtschaftlichen Fortschritt und ist dann irgendwann mal, auf eine Stufe gekommen. Aber wir hatten da also ganz arme, ausgetretene Schuhe hatte ich da. Nicht? Und bin da natürlich mit einem Riesentemperament gefahren mit diesen Rollschuhen und wollte das also lernen. Und habe die immer verloren. Aber ich weiß noch, ich hatte ein unglaubliches Vertrauen. Ich werde eines Tages wie der Eiskönig, der mit Schlittschuhen über das Eis segelt, in Eleganz über die Fehmarnischen Straßen rodeln, nicht mit den Rollschuhen. Das kann ich mich doch deutlich erinnern. Ohne Vertrauen hätte ich niemals die Niederschläge in Kauf nehmen können. So ist es auch, wenn ihr ständige Ausdauer entwickeln wollt, immer wieder probieren, immer wieder aufstehen, dann müsst ihr an eurem Vertrauen, Shraddha, arbeiten. Dieses Vertrauen lässt sich gut entwickeln in der Gemeinschaft mit Devotis. Sadhu Sangha ist der Geburtsort von Shraddha. Wenn wir mit richtigen Devotis, überzeugten Devotis Gemeinschaft haben, dann können wir dieses Vertrauen und damit den ersten Punkt, nämlich Ausdauer, entwickeln. Der nächste Punkt ist, wie habe ich das aufgeschrieben? Pramana. Pramana heißt, dass unsere Ausdauer und unsere Bemühung auf der Grundlage der Schriften stattfindet. Wenn du dich bemühst im spirituellen Leben, aber du hast nicht die Grundlage der heiligen Schriften, dann wirst du unter Umständen etwas ganz Verkehrtes machen in deinem spirituellen Leben. Etwas, was nicht erfolgreich sein kann. Deswegen sagt Krishna zu Brahma, du musst dich nach den Schriften richten. Wie gesagt, diese 4 Punkte, auf die kommt es mir an. Bitte notiert sie euch, wenn ihr sie, die werden euch helfen können. Der dritte Punkt ist Sat Achara. Sat heißt so, Achara heißt so viel wie Handeln. Achar. Und Sat heißt Handeln, was uns auf die Ewigkeit vorbereitet. Für Sat Achara könnte man auch das Sanskrit-Wort Sadhana nehmen. Das heißt, bestimmte Regeln und Regulierungen, die uns gegeben werden, damit wir spirituelles Leben einhalten können. Genauso wie ein Patient unbedingt Regeln und Regulierungen einhalten muss, um gesund zu werden, muss auch die bedingte Seele Regeln und Regulierungen der Freiheit einhalten, die ihm dazu helfen, spirituelles Leben zu praktizieren. Jemand, der nicht Regeln und Regulierungen kennt, Yam und Niyam, wird nicht Fortschritte machen können. Patanjali, der Meister des achtfachen Yoga-Systems, hat Regeln und Regulierungen gegeben, die auch für alle Devotees im Krishna-Bewusstsein bindend sind. Zum Beispiel sollte man auf der positiven Seite immer die Wahrheit sprechen. Ganz wichtig, Wahrhaftigkeit. Man sollte nicht stehlen. Das Zölibat ist eine wichtige Regel und Regulierung, die einem helfen kann und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, Dinge sollte man unterlassen, man sollte nicht stehlen zum Beispiel. Das sind so theistisches Conduct, nicht? Bhaktisiddhanta Saraswati sagt, eine theistische Lebensführung. Theistisch heißt göttlich, gottesbewusst. Das sind so diese nicht stehlen, alle heiligen Schriften sprechen, du sollst nicht falsch Zeugnis gegen einen anderen anwenden, also nicht lügen war das. Solche Dinge sollte man einhalten, da gibt es viele bei uns. Und als letzter Punkt ist Abhyasa. Abhyasa ist die ständige Praxis. Dazu gehört das Studium der Schriften, dazu gehört die Gemeinschaft mit reinen Devotees, dazu gehört das Chanten ohne Vergehen. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, als Arjuna ihn fragt, wie soll ich jemals den unersättlichen Feind, nämlich Lust, überwinden? Zwei Dinge. Er sagt, Übung und er sagt Ausdauer. Diese beiden Dinge sind wichtig. Stellt euch bitte mal einen Fluss vor, der schnell dahin eilt. Solch ein Fluss hat zwei Ufer. Unser spirituelles Leben muss auch zwei Ufer haben. Ständige Bemühung, dass wir immer wieder bemühen mit Vertrauen und dann, dass wir eine Übung haben, eine spirituelle Übung. Das Chanten der heiligen Namen, das Lesen in den Schriften, die Gemeinschaft mit Devotees, das Opfern unserer Speise, all das sind spirituelle Übungen. Wenn ihr diese beiden Ufer habt, wird der Fluss eures spirituellen Lebens vorangehen. Wenn aber eines dieser Ufer nicht stimmt, Ausdauer und die Übung, dann wird es zu einer Überschwemmung in eurem Leben kommen. Haribol. Das sind die vier Punkte, über die ich euch als Aufgabe außerhalb diesem Seminar mitgeben möchte. Fortwährende Bemühung, das Befolgen der Schriften, das theistische Verhalten, dass man sich religiös verhält, nicht lügt, nicht stiehlt und so weiter. Ein gutes Verhalten und Abhyasa, die Übung von euren spirituellen Übungen. Wenn ihr das einhaltet, könnt ihr selbst in der materiellen Welt erfolgreich werden in eurem Krishna-Bewusstsein. Warum probiert ihr das nicht mal? Warum probiert ihr nicht einmal ein Haus in eurem Leben zu bauen, indem ihr euch sozusagen wohlfühlt und aufhält, dass ihr überall mit hinbringt? Ein Haus, was auf vier Fundamenten beruht ist, diesen Fundamenten, die Krishna hier gibt. Ich habe sie dort aufgeschrieben lassen von Bhaktin Regina in ihrer guten kunststudentischen Handschrift. Das kann man bestimmt super lesen, ich kann es nicht sehen, aber wir lassen es auch hier stehen und ihr könnt in euch euren Notizblock nehmen und das aufschreiben und darüber selber nachdenken. Was bedeutet das für mein Leben? Wenn ihr diese vier Grundmauern intakt habt, wird euer Lebenshaus stehen. Das wird schwierig sein. Ihr könnt diese Grundmauern in euer Leben als Studenten, als Heilpraktiker oder als ganz normale Rumhänger, gibt es ja auch viele hier, ausüben, nicht? Und werdet sehen, dass ihr sehr bald sehr spirituell euch, wie soll ich mich ausdrücken, bemühen könnt im Krishna-Bewusstsein. Also Rumhänger gibt es vielleicht nur ein, zwei, ist nicht so, so kombiniert. Ich komme jetzt in die Predigermut rein, also die da, um euch zu inspirieren, das sei mir vergeben, dass ich da, das meine ich nicht so, ich meine es schon gut. Muss hier manchmal auch eine Pause im Leben einrichten, um sich neu zu überleben, das ist schon ganz okay, also gut. So, wir kommen jetzt zu den beiden, den letzten Versen. Diese vorläufigen Praktiken der Hingabe, nicht Sadhan Bhakti nennt sich das, sind förderlich für die Verwirklichung liebevoller Hingabe. Es gibt kein höheres Wohlergehen als dieses, die Hand in Hand mit der Erlangung des ausschließlichen Zustandes höchster Glückseligkeit geht und die zu mir selbst führen kann. Zu Deutsch bedeutet das, diese Handlungen helfen uns, um Bhakti zu erreichen. Hingabe zu Krishna ist das allerhöchste Wohlergehen, weil es uns den Zustand der höchsten Glückseligkeit gibt. Und dann der 61. Vers. Der 61. Vers wird euch erinnern an einen Vers aus der Bhagavad Gita. Gib alle verdienstlichen Werke auf und diene mir mit Glauben. Die Verwirklichung wird der Natur des Glaubens entsprechen. In anderen Worten, entsprechend deines Vertrauens, was du hast in Krishna, werden dir Dinge offenbart werden. Die Menschen dieser Welt handeln unablässig auf der Suche nach irgendeinem Ideal. Erkennt ihr euch wieder? Man will immer etwas erreichen in dieser Welt. Dies ist die Welt des sich ständig Bemühens, um etwas zu erreichen. Fürchterlich. Indem man vermittels dieser Handlungen über mich meditiert, wird man in Gestalt des höchsten Dienstes Hingabe erlangen, deren Wesensmerkmal Liebe ist. Krishna erklärt also darüber, man strebt immer in dieser Welt, warum strebst du nicht nach dem Höchsten, nämlich nach Hingabe zu mir, indem du diese Tätigkeiten ausübst, während du weiterhin schöpfst. Der letzte Vers. Aham hi vishvasya characharasya bijam pradanam prakite pumangsha maya hitam cichaitam vibhashi vide videhi tvamato jaganti. Wunderschön. So, an dieser Stelle taucht in Brahma, ich muss sagen, bevor dieser letzte Vers gesprochen wird, eine Art Überlegung aus. Eine Überlegung, die viele, viele Freunde Krishnas ebenfalls haben. Krishna, denkt Brahma, du sprichst von hingebungsvollen Tätigkeiten, um das Königreich Gottes auszuüben. Aber ich muss dich darauf hinweisen, mit dem materiellen Körper tut man so viel materielle Tätigkeiten. Werde ich es jemals schaffen, spirituell zu handeln in dieser Welt? Was ist der Nutzen von Tätigkeiten, die ich mit dem materiellen Körper ausführe? Sind das nicht materielle Tätigkeiten, die mich weiterhin verstricken in der Welt? Viele Devotees sagen, wir stehen morgens auf, was machen wir da? Da peitschen wir unseren müden Körper aus den Schlafsäcken, das wurde ja gestern, glaube ich, in drei Schauspielen auf einmal gezeigt, dieser Punkt. Bei drei Schauspielen lagen die Schauspieler zunächst einmal auf der Bühne oder danach,
Da fiel mir wirklich auf, was für einen wichtigen Teil das in eurem Leben einnimmt, das Rasten. Nicht?
Wir haben einen materiellen Körper und sind so mit den materiellen Dingen beschäftigt. Dann nehmen wir den Körper, essen Prasadam, wir nehmen den Körper, chanten mit der Zunge unser Körper. Wieso kann das spirituell sein? Manchmal ist dieser Zweifel da. Jiva Goswami spricht diesen Zweifel an. Er sagt, dass wir, wenn wir Tätigkeiten ausüben mit dem materiellen Körper, die von Krishna erwähnt werden, dass wir dadurch die spirituelle Erkenntnisstufe erreichen können. Denn in den Tätigkeiten der Bhakti ist eine bestimmte Kraft, die man als Bhakti Shakti bezeichnet, enthalten. Und er gibt als Beispiel das Beispiel von einer Ratte, die abends auf den Altar geht und dort ein Ghee dort sieht, der gerade erlöscht. Das Feuer frötzelt vor sich hin, frötzelt, frötzelt, frötzelt und ist gerade am Ausgehen. So die Ratte denkt, dieser Ghee dort ist ein wundervolles, unaufdringlich schmeckendes Stück Käse. Geh zu dem Ghee dort, beißt hinein und nimmt ihn hoch, um ihn zu verschlingen. Der Ghee dort allerdings wird befreit aus seiner misslichen Lage und fängt aufs Neue wieder Feuer, fängt an zu brennen. Die Ratte will ihn wegschütteln, weil sie merkt, es ist Feuer. Aber der Gidoch hat sich in den Schneidezahn so unglücklich verfangen, dass die Ratte den nicht abschütteln kann. Die Ratte macht es also in ihrer Seelennot, will sie ihn ausschlagen, das Feuer ausschlagen und dreht den Kopf in Richtung Altar. Und daraufhin stirbt die Ratte an Herzversagen. Zu viel Schock auf einmal. Das kann man psychologisch erklären. Da gibt es Gründe. Da ist was. Sie stirbt also vor Schock, weil sie das Feuer nicht loskriegt. Nun im gleichen Augenblick, als sie stirbt, sieht ein Sadhu, der dazugekommen ist, wie die spirituelle Seele der Ratte ihre spirituelle Form entwickelt, eine vierarmige Vaikuntha-Form, und in die spirituelle Welt hingeht. Denn die Ratte hat mit dem physischen Körper eine Tätigkeit der Bhakti ausgeübt, nämlich eine Arati gemacht. Was macht denn der Pujari? Habt ihr schon geschaut, vielleicht diejenigen, die noch nicht genau geschaut haben, sehen, der nimmt so ein Licht und macht einen Kreis, zieht seine Kreise zu Krishna. Nun die Tätigkeit, auch wenn man sie nicht, Bhakti, wenn man sie nicht in vollkommenem Wissen ausübt, hat ein Sukriti, ein segensbringende Natur. Die ein Spiritual ermächtigt. Natürlich ist es besser, dass die Bhakti, und darüber hat Krishna ja gesprochen, mit Sambandha Gyan auszuüben, mit spirituellem Wissen. Das geht wesentlich schneller. Wenn ihr zum Beispiel eine Arati macht und überhaupt einfach nur, ich drehe jetzt meine Kreise, warum nicht? Das habe ich so gesehen im Ferienlager. Das wird euch nicht so helfen, wie wenn ihr eine Arati macht mit dem Verständnis. Krishna ist allmächtig. Ich bin Krishnas Teil. Krishna ist der Ozean der Glückseligkeit. Durch diese Tätigkeiten kann von einer befreiten Seele, eine bedingte Seele, eine befreite Seele werden und so weiter. Ich habe ja über die Punkte gesprochen. Aber auch, also Bhakti hat eine Shakti, und wenn man Bhakti mit auf der Grundlage von Sambandha Gyan, das heißt Wissen über Krishna und über die materielle Natur und die spirituelle Natur ausübt, dann riecht es viel schneller spirituelle Erfahrungen in unserem Herzen an. Ja.
So, das war also der Punkt mit der Zweifel. Nun, Krishna erwähnt auch, Brahma, wenn du deine materiellen Tätigkeiten ausübst, aber das in der Erinnerung an mich tust, werden diese Tätigkeiten von Bhakti überzogen. Ich möchte euch jetzt mal drei Tätigkeitsbereiche geben, die wir unbedingt in der Welt ausüben sollten. Jeder einzelne von euch. Ihr werdet euch jetzt wundern. Ihr werdet denken, das kann nicht sein. Das ist nicht mehr ein Sannyasi, der hier predigt. Ich werde euch jetzt drei Bereiche in eurem Leben nennen, die normalerweise materiell sind und uns verstricken in die Welt. Drei Bereiche, die jeder tut und die die unausgewogenen Menschen von euch, wahrscheinlich, da werden wir ein oder zwei ignorieren und große Schwierigkeiten im Leben haben. Diese drei Bereiche sollten wir aber tun, solange wir in der materiellen Welt sind, ausgewogen und balanciert, und sollten versuchen, sie mit Krishna zu verbinden. Das ist die Kunst des Handelns. Der erste Bereich ist der körperliche Bereich. Dazu gehört Essen, Sitzen. Martin macht es gerade vor, er tut sich in eine etwas bequemere Haltung, Sitzen mit dem Bein so überschlagen. Es ruht das Bein ein bisschen aus und tut den Blutstrom an. Das ist eine körperliche Tätigkeit. Essen, Sitzen, Gehen, sich ausruhen, schlafen, sich rechtzeitig zu entleeren und sich zu bekleiden, sind körperliche oder materielle Tätigkeiten. Ein Mensch in dieser Welt, der spirituelles Leben praktiziert, weiß, dass er durch diese Tätigkeiten sich verstricken kann. Deswegen versucht er, Krishna bewusst zu essen, Krishna bewusst zu sitzen. Wie sitzt man Krishna bewusst? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das hängt wahrscheinlich von der Situation ab. Wenn du zum Beispiel im Tempel bist und du setzt dich hin mit den Füßen zu den Deities, wäre das also nicht so Krishna bewusst. Beim Gehen sollte man versuchen, Krishna bewusst zu sein. Beim sich ausruhen, beim Schlafen und so weiter. Dann gibt es den mentalen Bereich, wo ein Devotee in der materiellen Welt da sein soll. Dazu gehört Nachdenken. Denk mal nach, sehr wichtig. Also viel nach. Sich erinnern, ganz wichtig, Dinge zu erinnern aus der Vergangenheit. Konzentrieren ist eine typische mentale Tätigkeit. Verwirklichung zu haben. Sollte immer nachdenken und fragen, was habe ich gelernt? Glück ist ganz wichtig, man muss sich glücklich fühlen. Jawohl. Unglück gehört auch zur mentalen Tätigkeit dazu, ist auch wichtig. So weiter. Diese Dinge kann man auch im Krishna-Bewusstsein anwenden. Man kann, wenn man denkt, sich so überlegen, ich denke jetzt mal das aus spiritueller Perspektive durch. Man kann sich erinnern an seine Kindheit. Eben habe ich mich an meine rollschullaufende Kindheit erinnert. In Zusammenhang mit Krishna, ein Krishna-bewusstes Thema. Nicht konzentrieren. Man sollte versuchen, all diese Tätigkeiten so mit Krishna in Kontakt zu bringen. Dann lernen das spirituelle Tätigkeiten. Ihr müsst euch entleeren in der Welt. Ihr müsst schlafen, ihr müsst ausruhen, ihr müsst euch konzentrieren. Aber tut das in einem bringt Krishna ins Spiel damit mit. Und jetzt kommt der letzte materielle Bereich. Es ist der soziale Bereich. Dazu gehört Hochzeit, Heirat. Dazu gehört ein Verhalten, ein brüderliches und schwesterliches Verhalten, sagt Bhaktivinoda Thakur. Nicht ein Mensch, der spirituell ist, sollte brüderlich und schwesterlich sein. Er sollte auch etwas opfern zum Wohlergehen von anderen. Das habe ich in London das so gemerkt. Das fand ich ein unglaublich soziales Verhalten, was sogar noch über die menschlichen Grenzen hinwegging. Da war unser Gastgeber, der streute jeden Morgen Brotkrumen auf das Fensterbrank. Und ich fragte ihn, was machst du denn da? Er sagt, das ist für die Vögel. Bin ein bisschen sozial eingestellt. Nicht? Und er fütterte so die Vögel. Sollte man etwas opfern für andere? Zeit und so weiter. Das ist ganz wichtig für einen gesunden Menschen. Den Unterhalt für die Familie zu bestreiten, das ist ein soziales Verhalten, was wichtig ist. Gäste zu begrüßen und umsorgen, sehr wichtig. Man sollte auch Formalitäten einhalten, also Höflichkeitsregeln und so weiter, und anderen Respekt darbringen. Diese Tätigkeit macht ein gesunder Mensch so und so in der materiellen Welt. Aber wir können die mit Krishna-Bewusstsein so überkoten, überdecken. Und auf diese Art und Weise können wir selbst in der materiellen Welt die höchsten Stufen der Erkenntnis erreichen. Wenn wir dazu dann noch die reinen Bhakti-Tätigkeiten ausüben. Das ist, was worüber Krishna hier zu Brahma spricht. Und der letzte Vers ist der Endvers. Höre, O Vidi. Vidi, warum nennt er ihn Vidi? Vidi ist Brahma. Der Regulierer. Videhi heißt regulieren. Höre, O Vidi. Ich bin der Same. Das heißt, das fundamentale Prinzip in dieser Welt, der beseelten und auch der unbeseelten Objekte. Ich bin Pradhan, die Substanz der Materie. Ich bin Prakriti, die materielle Ursache. Und ich bin Purusha, die bewirkende Ursache. Diese feurige Energie, die besonders zum Brahman gehört und die in dir steckt, wurde auch von mir verliehen. Brahma spricht davon, Krishna spricht davon, dass er Brahma eine Tejas gegeben hat. Tejas ist eine spirituelle Energie. Um Krishna-Bewusstsein zu praktizieren, braucht ihr Tejas, eine spirituelle Energie. Diese Energie besteht besonders für spirituelle Menschen aus Wissen und aus spiritueller Glückseligkeit oder Freude. Das braucht man, um durchzukommen durch den Schneesturm. Krishna sagt hier zu Brahma, ich habe dir diese Energie, die besonders zum Brahman gehört, also eine spirituelle Energie, verliehen, damit du jetzt aktiv werden kannst. Dadurch, dass du diese feurige Energie gebärst, also zum Ausdruck bringst, regulierst du diese phänomenale Welt der beseelten und unbeseelten Objekte. Mit anderen Worten, Krishna spricht zu Brahma darüber, wo er über die in der Bhagavad Gita spricht, dass die großen Seelen oder diejenigen, die sich Krishna hingeben, unter dem Schutz der inneren Energie stehen, der Devi Prakriti, und mit dieser Kraft, dieser von Gott gegebenen Kraft, in dieser Welt wirksam werden. Haribo, ich sehe ein paar von euch total entgeistert in die Luft schauen. Das ist doch nicht zu schwierig, oder? Ich bin ein bisschen schnell durchgegangen. Ich möchte jetzt noch eine Zusammenfassung geben, weil das Seminar jetzt beendet wird. Krishna unterweist Brahma darin, wie er in der Welt tätig werden soll. Und dazu gibt er ihm ein paar Regeln. Er soll sich bemühen auf diesem Weg. Er soll die Anweisung der Schriften befolgen. Er soll sich in ein theistisches Verhalten haben. Das heißt, seine Tätigkeiten, die er in dieser Welt tut, mit Gottesbewusstsein überziehen. Und er soll eine spirituelle Übung haben. Und dann sagt er ihm, mach dir keine Sorge, du wirst von meiner spirituellen Energie erhalten werden und wirst so durch die Welt gehen und nicht zu Fall kommen. Hare Krishna. So, damit ist das Brahma Sanghita Seminar beendet. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr alle einen großen sagen wir mal, Gewinn habt, wenn ihr diese kurze Seite noch einmal benutzt, um eure Erinnerung an einige der Punkte zu anzukurbeln. Wer dieses Werk studieren möchte, kann diese Brahma Sanghita sich bestellen. Wir hatten darüber gesprochen, dass man vielleicht einen Obolus von 20 Mark entrichtet, weil wir müssten das kopieren. Das ist kein Buch, das gibt es noch nicht als Buch in Deutsch. Man kann sich das bestellen bei Lalita, die das dann einlenkt und einleitet. Wer nicht weiß, wer Lalita ist, hier ist Vrinda Devi, die Tochter, vielleicht wenn du kurz mal aufstehst, nur ganz kurz, der könnte Vrinda Devi danach, danke, die seine Adresse geben und das, und dann schicken wir das euch zu. Diese Unterteilung wird uns helfen, wird euch helfen, die Brahma Sanghita richtig zu verstehen, indem ihr wisst, wo ist was und wie wird, wo sind wir gerade. Denn manche Texte, wie ihr gemerkt habt, sind ziemlich, ist eine fortgeschrittene Schrift, die ein fortgeschrittenes Studium erfordert. Ist aber eine sehr nektarhafte Schrift. Und ist immer gut, in unserem Leben weiterzugehen. Ein wichtiger Tipp für euch ist, niemals aufzuhören, Fragen zu stellen. In den vier Schlüsselversen zum Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass man immer als spiritueller Mensch Fragen stellen muss. Indirekt, das heißt über die materielle Welt und die Hindernisse, die aus ihr vielleicht erwachsen könnten. Und direkt, dass man direkt sich über Krishna erkundigt und die spirituelle Vielfalt in der spirituellen Welt, sodass wir dieses Ziel Krishnas aus der Fremde in die Heimat zu gehen, wenn ihr so wollt, auch niemals aus den Augen verlieren. Hare Krishna. Da bin ich jetzt an ein Ende gekommen. Ups. Habt ihr noch eine Frage dazu? Brahma verwaltet ja die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Wird er selber davon beeinflusst? Ja, manchmal kommt er in die Erscheinungsweise der Leidenschaft, weil er damit in Kontakt ist. Ich muss schöpfen, schöpfen, schöpfen. In meinem eigenen spirituellen Leben habe ich das einmal gemerkt. Wir hatten diese großen Konzerte gegeben, hatten diese Musik gespielt. Nicht ganz intensive Rock'n'Roll-Musik zum Teil, um die Leute zu machen. Und manchmal ist man plötzlich so reingekommen in die Erscheinungsweise der Leidenschaft, weil man ein bisschen Kontakt damit hatte. Ist ja klar, wenn die Lichter da rumfunkeln und die Feuer auf die Bühne kommen zum Feuertanz und dann kreischen die Gitarren los und danach sagt man dann immer, jawohl, das war's für dieses Leben. Man muss sehr vorsichtig sein mit diesen Erscheinungsweisen. Das kann selbst ein Brahma aus der Fassung bringen. Fabrizio, du hast einen total guten Namen, Fabrizio. Der klingt so nach, auch so ein bisschen nach Schöpfungskraft, Fabrikare oder so. Nicht? Ja. Ja. Ja, es war also noch ziemlich, also es war jetzt nicht so richtig so Kindesmissbrauch oder so, das darum ging es. Nee, Brahma, seine Tochter hatte die Form einer Stute angenommen und er nahm die Form, wollte in der Form eines Hengstes damit ihr sich liieren. Nicht schon gleich das kann, aber wir sollen das auch nicht aus Respekt zu Brahma jetzt so laufend wiederholen. Das ist einmal ein Ausrutscher, da muss man auch ein bisschen. Ja, wieso jetzt ein reiner Gottgeweihter in diese Versuchung reinfallen konnte. Weil Brahma war zu dem Zeitpunkt noch nicht ein reiner Devotee. Er war noch nicht auf der Stufe von Nishtha. Nishtha heißt Stetigkeit. Es gibt verschiedene Stufen im spirituellen Leben. Die erste Stufe heißt die Gemeinschaft mit Devotees. Heißt Vertrauen, Entschuldigung. Die zweite Stufe ist, dass man Gemeinschaft mit Devotees annimmt. Die dritte Stufe ist, dass man spirituelle Übungen ausübt. Die vierte Stufe ist, dass man frei wird von Anattas, von unerwünschten Angewohnheiten. Das größte Anatta ist unsere Anhaftung an Dinge, die nichts mit Krishna zu tun haben. Zum Beispiel unzulässige Sexualität oder das gewisse Videoprogramm oder Computerspiel. Ich könnte jetzt ja mal ein bisschen in die Richtung, nicht? Ich glaube, ich kann da selber denken. So, Brahma war noch. Und dann geht's, wenn man diese Stufe der unerwünschten, der Anhaftung an unerwünschte Dinge erledigt hat, dann kommt es zu Nishtha, da wird man stetig. Aber jemand, der noch Anhaftung hat an diese materiellen Dinge, wird niemals stetig sein können. Das reißt ihn manchmal herunter. So, Brahma, diese Geschichte war in einem vorangegangenen Schöpfung, da war er noch ein bisschen schwach. Aber in dieser Schöpfung hat unser Brahma die volle Mercy gekriegt, weil er eine gute Seele ist. Er hat da, oder der Brahma dieser Schöpfung hat die volle Mercy gekriegt. Er ist gleich eingeweiht worden, gleich am Anfang. Erst Einweihung, zweite Einweihung. Ja.
Arjuna spricht davon, dass man seinen Fußstapfen treten sollte. Jesus bringt das auf und der Heilige Franziskus gibt ja dann praktisch ein Beispiel. Wie weit ist das dann nicht klar? Wie weit kann man das parallel laufen lassen? Wie weit sollte man das differenzieren?
Ja, die Fußstapfen folgen ist in allen, im Leben, das ist überall da. Es gibt zum Beispiel Leute, die folgen in den Fußstapfen von Madonna. Das ist eine Schlagersängerin aus Amerika. Die kleiden sich so, schmieren sich die Lippen, also reiben sich die Lippen ein mit Farbe und so weiter. Wie sagt man das noch? Ist ja egal. Wenden den Lippenstift Madonna-mäßig an. Nicht? Und so, die folgen den Fußstapfen. Ein Beispiel. Das ist also in materiellen wie auch in spirituellen Dingen so. Nun, ich glaube, dir geht es ein bisschen um einen anderen Punkt, die vergleichende Religion, nicht?
Ja, weil ich noch etwas zu wenig von Arjuna weiß.
Wie feucht man Arjunas Fußstapfen? Nein, überhaupt nicht. Um Fußstapfen von Arjuna zu folgen, bedeutet der Bhagavad Gita zu folgen. Krishna gibt ja in der Bhagavad Gita Arjuna eindeutige Unterweisung. Die wichtigste ist Manmana Bhava Mat Bhakto Majaji Man Namaskuru und so weiter. Denn geständig an mich werde mein Devoti, das heißt, tue einen Dienst ausüben, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Wer diese Dinge tut, feucht den Fußstapfen von Arjuna und wird, so sagt Prabhupada, die gleiche Vollkommenheit wie Arjuna erreichen können. Nun, die Heiligen der Vergangenheit
geben uns Inspiration und wie man das vielleicht im konkreten Detail machen kann. Nicht zum Beispiel, was beim Franziskus von Assisi so auffällt, ist für mich, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, diese Konsequenz, sich auf den spirituellen Weg zu begehen, das ist ja auch unglaublich beeindruckend. Wie konsequent er sein reiches Elternhaus aufgegeben hat und dann den Leprösen gedient hat, nicht? Und so. Das kann manchmal inspirierend werden, die Beispiele von Heiligen zu haben, das wird in unseren Schriften erwähnt, ist sehr gut und sehr inspirierend. Mein kleiner Bubi, wie heißt er nochmal?
Lila
Madhava. Es kommt hier von vorne, Lila Madhava. Radha Devi, helf mir doch mal, mich anzugucken. Lola mal. Oh. Genau. Lila Madhava, bitte halt noch 5 Minuten durch. Das schaffst du. Und dann kannst losgehen. Dann kannst du dich an verschiedene Tatsachenmotive erinnern und hier durch den Tempel springen und so weiter. 5 Minuten noch. Lila Madhava, ich schenke dir dann eine Brücke. Naja, das ist Erpressung, das sollte man nicht machen. Schon gut, du schaffst es, 5 Minuten. Ja. Ja, Hermann.
Srila Prabhupada sagt immer wieder, auch in der Bhagavad Gita, dass es reine Verschwendung ist, dass wir uns den Halbgöttern zuwenden, dass wir uns nur Krishna zuwenden. Dasselbe steht eigentlich auch in den, wird auch im Christentum gesagt, nicht durch das Gebot, ich bin der Herr, sonst keine anderen Götter haben in mir. Warum verehren wir dann doch so oft und so viel die Halbgötter? Und zweitens, das heißt ja, ich bin der Tempel, in meinem Herzen soll ich Gott suchen. Warum verehren wir dann die Babys? Also Bildgestalt.
Also zu der ersten Frage, da musst du irgendwie ein Verständnis haben, was du noch klären musst mit den Devotees. Wir verehren also überhaupt keine Halbgötter. Wir respektieren sie vielleicht, aber verehren sie nicht auf dem Altar. Zu der zweiten Frage, das ist okay, der schafft es 5 Minuten noch. Die Mama guckt besorgt, der schafft es 5 Minuten. Zweite Frage, Krishna ist im Herzen, warum verehren wir ihn auf dem Altar? Du wirst in Brahma Singh Sanghita einen ganz interessanten Shloka finden, wo gesagt wird, ja, dass Krishna im Herzen eines jeden existiert und dass der Devoti, der mit den Augen der Hingabe schaut, ihn auch tatsächlich erkennen kann. Ein Devoti zum Beispiel von Krishna sieht im Herzen nicht den vierarmigen Überseele, sondern Tribanga, also Krishna, den dreimal Geschwungenen. So, wenn wir Krishna verehren auf dem Altar, werden wir Krishna bewusster werden, sodass wir den Herrn auch im Tempel sehen können. Sorry, dass wir den Herrn auch im Herzen sehen können. Oh, Nila Madhava. Nila Madhava. Geist- und Sinneskontrolle, so wichtig auf dem spirituellen Weg. Anna? Ja, was ist der Unterschied davon, in den Fußstapfen von Sadhus zu folgen oder in den Fußstapfen zu folgen und zu imitieren? In den Fußstapfen zu folgen bedeutet, dass man ihrem Beispiel folgt, entsprechend der eigenen Fähigkeit. in den Fußstapfen zu folgen bedeutet, dass man verantwortlich wird für sein eigenes Leben und dass man zum Beispiel nicht eine Falschheit auf sich nimmt, dass man sagen wir mal, so tut, als sei man ein großer Heiliger, aber im Grunde genommen noch sehr, also noch auf einer Stufe ist, von wo es weitergeht, also noch nicht so eine so weite Stufe entwickelt. Man nimmt dieses Anukaran, dass man etwas nachäfft sozusagen, wo man noch nicht so gemacht ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt so handeln würden, wie Srila Prabhupada und nur 4 Stunden schlafen würden, das würde größere Probleme mit sich bringen, oder? Ja, 4 Stunden ist ein bisschen wenig. Wir müssen schon die Verantwortung für uns nehmen und sehen, wo bin ich, wo stehe ich und dann entsprechend unserer Möglichkeiten Krishna verehren. Der Unterschied zwischen einem imitierenden Devotee, der Anukaran betreibt, und derjenige, dem Devotee, der Anusharan befolgt, das heißt den Fußstapfen feucht, ist, dass der Erste verantwortungslos lebt und in einer Lebenslüge lebt, während derjenige, der den Fußstapfen folgt, Verantwortung nimmt für sein Verantwortung auf sich nimmt für sein Handeln. Clarissimo? Sorry, is it clear? Ja. Martina? Es heißt in der Bhagavad Gita im 18. Kapitel in einer Erläuterung, dass wir Krishna als Shyama Sundara verehren sollten. Shyama Sundara, ne? Aber ich habe auch gehört, dass wir auf den Deti, in die Detis verehren als Lakshmi Narayan. Wir verehren Premarasa Prabhu. Would you like to give an answer to this question? Excuse me, please? Yes. In the Bhagavad Gita we hear, in this purport to the 18th chapter, we should worship Krishna in his Shyama Sundara form, in his two-armed form, with a flute and so on. But we are instructed when we do deity worship to worship the Lord as Lakshmi Narayan. Why?
Well, it's not that we're instructed to do that, but we are not on a platform to worship Krishna, because Krishna worship is without any regulation.
Yes.
So first come to regulation, and then after you can worship without regulation. It's like Rishabdev Maharaj instructing his son, giving all the knowledge and everything, and after he said he will not need it anymore, these things.
Mm-hmm.
So first we have to come on the platform of pure devotion.
Yeah.
And then after we can enter
we
the
can do that.
Of Shyama Sundara, worshipping him without any regulation.
With the Raj path. Premarasa Prabhu ist ein Pujari und beantwortet diese Frage wie folgt. Zunächst einmal müssen wir Krishna mit Respekt und Achtung verehren. Das ist die Verehrung, wie man sie findet bei Lakshminarayan, mit Regulierungen, Pünktlichkeit und so weiter. Und dann werden wir langsam gereinigt, sodass wir Krishna dann auf spontane Art und Weise verehren. Die Einwohner von Vrindavan verehren Krishna unglaublich spontan, Martina. Zum Beispiel trägt Krishna die Kuhhirten Jungen auf der Schulter. Stell dir mal vor, wir würden in diese Stimmung hereinkommen und auf die Schulter von den Dedis klettern. Das würde zu größeren Schwierigkeiten führen. Wenn wir also zu unformell mit Krishna umgehen, wie das die Devotis in Vrindavan tun, diese Vraj-Bhav, dann würden wir vielleicht Vergehen machen, weil wir noch nicht diese Stufe und diese Beziehung entwickelt haben. So, deswegen sind wir zuerst sehr achtungsvoll und respektvoll. Das Gleiche ist auch in der Beziehung zum spirituellen Meister da. Zuerst wird dem Schüler geraten, sich seinem spirituellen Meister mit großem Respekt und Achtung zu nähern. Und danach aber entwickelt sich ein tiefes Gefühl von Freundschaft. Freundschaft, dieses Gefühl ist zuerst in der Beziehung mit dem spirituellen Meister nur in einem geringen Maße vertreten. Wir haben natürlich Zuneigung, etwas, was man bei der Freundschaft hat. Aber wir sind sehr bemüht, uns ihm vorsichtig zu nähern. Guru Maharaj, was soll ich tun? Wie kann ich Fortschritte machen? Später wird es immer freundschaftlicher, dass wir vielleicht sagen zu ihm, ach, Guru Maharaj, mach mal eine Pause. Nicht, also jetzt nicht böse, sondern du musst dich mal ausruhen. Und wir haben hier etwas arrangiert, da kannst du Prasadam zu dir erst nehmen, und so weiter und so fort. Und da kommt dann mehr und mehr diese freundschaftliche Lage. Wenn wir das aber am Anfang machen, mögen wir eine Beziehung entwickeln, die nicht richtig ist. Wo wir vergessen, dass er nicht eine unser Guru Maharaj nicht eine gewöhnliche, kein gewöhnlicher Mensch ist. So müssen wir es auch bei den Dedis machen. Wir verehren sie mit Respekt und Achtung, damit wir nicht nachlässig sind. Und dann können wir irgendwann mal auf die Stufe der spontanen Hingabe kommen und unsere Spontanität wird nicht etwa eine Nachlässigkeit werden. Ja? Bhakti Devi. Bhakti Parishana, wie sieht die Erfahrung von Krishna aus? Es gibt einen bekannten Vers im 11. Kanto, da heißt es Bhakti Parishana Bhavo Viraktir Anyatra. Und da verließen sie in Sanskrit. Was das bedeutet ist, für den Devoti wird sich erst Bhakti einstellen, Liebe zu Krishna, Bhakti, dann Parishanu Bhava, dann eine direkte Erfahrung von Krishna und dann als letztes eine Loslösung von allen materiellen Dingen. Diese drei Erfahrungszustände, Bhakti, die Erfahrung und die Loslösung, stellen sich genauso ein wie bei einem Essenden, sich zunächst einmal eine gewisse Zufriedenheit einstellt, dann eine Sättigung und dann sagt er, ich möchte nicht mehr. Wenn du heute Frühstücks isst, Bhakti Devi, solltest du das mal versuchen zu ermitteln. Zuerst wirst du, wenn du diese Speise nimmst, ein großes Gefühl der Zufriedenheit haben. Dann wirst du langsam gesättigt werden und dann wird der Zustand kommen, nein, danke. So ist es auch im Krishna-Bewusstsein. Zuerst kommt Bhakti und dann ist man sehr zufrieden. Ach, Bhakti. Dann kommt als nächstes Parishanubhava, Erfahrung von Krishna. Und dann ist es so, dass du überhaupt kein Interesse mehr an dieser Welt hast. Kein bisschen mehr. Diese Erfahrung von Krishna kommt auf der Stufe der Bhava, der Liebe zu Krishna, Bhakti Parishanu Bhavo, da wird das sogar noch angedeutet. Aber man hat schon vorher andere Erfahrungen von Krishna. Zum Beispiel, dass Krishna einen versorgt. Das kennt ihr bestimmt, ihr Devotees, wenn man das Gefühl hat, das war kein Zufall. Kennt ihr dieses Gefühl, Theo? Ne? Das ist eine Erfahrung von Krishna. Aber man hat da noch nicht Krishna in seiner zweihändigen Form gesehen, sondern in Form seiner Arrangierung, seiner Versprechen, die er in den Schriften gibt. Oh, es ist schon sehr spät. Ich weiß noch, dass Urosh, du hast noch eine Frage. Die werden wir auf alle Fälle noch beantworten, aber nicht jetzt. Weil es ist jetzt unverhältnismäßig spät geworden. Wir haben 9.30 Uhr. Vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme an dem Seminar. Ich hoffe wirklich, dass es euch was gebracht hat. Ich werde jetzt beten in der nächsten Zeit, dass alle in euch im Herzen Verwirklichung von der Brahma Sanghita bekommen. Das braucht man nämlich. Und morgen werden wir noch eine einfache Vorlesung hören, aber sehr praktisch. Ich wollte über das Chanten der heiligen Namen sprechen, Lieblingsthema. Jetzt hören wir unseren Krishna Chantra jeden Morgen. Fast das, ja, eigentlich schon das vorletzte Mal. Es ist schon ein kleines Wehmutsgefühl. Ein kleines Wehmutsgefühl. Also ich sage hier mal, Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gauri Dai ki jai, Go Prema Nandi Arirvo.